Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wem nützt eigentlich die Digitalisierung am Arbeitsplatz? Den Tech-Firmen, dem Arbeitgeber oder uns Beschäftigten? Wir sprechen gleich über Digitalisierungsstress im Beruf. Diskriminierung macht krank und erschwert Bildungskarrieren. Wie könnte ein wirksamer Diskriminierungsschutz ausgestaltet werden? Auch das heute ein Thema bei uns. Herzlich willkommen, ich bin Thekla Jahn. In den letzten 2 Jahren hat Corona bei uns im Arbeitsalltag ja einen regelrechten Digitalisierungsturbo gezündet. Die meisten kennen Remote-Arbeiten aus dem Homeoffice inzwischen mit Videokonferenzsystemen, mit gemeinsamen Arbeitsplattformen und zahlreichen Software-Tools, zu denen ständig irgendetwas Neues hinzukommt. Führt dieser Wandel des Arbeitsalltages zu mehr Stress bei den Beschäftigten oder machen Digitalisierung und flexibles Arbeiten uns alle leistungsfähiger und zufriedener? Dieser Frage ist die Barmer Krankenkasse zusammen mit der Universität St. Gallen in einer Langzeitstudie mit 8000 Berufstätigen nachgegangen. Das Ergebnis der Health at Work-Studie: Digitalisierung hilft gegen Stress im Beruf. Zwar steigt bei Einführung digitaler Arbeitsmethoden zunächst der Stress um 6%, dann fällt er aber um 14% ab. Ein erstaunliches Ergebnis, das wir jetzt mit Dr. Anita Tisch besprechen wollen. Sie leitet die Forschungsgruppe Wandel der Arbeit bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Schönen guten Tag, Frau Dr. Tisch.
Ja, schönen guten Tag.
Frau Tisch, gefühlt nimmt für die meisten Arbeitnehmer digitaler Stress zu. Jetzt besagt die Studie, Digitalisierung hilft gegen Stress im Beruf. Ist das ein auch für Sie überraschendes Ergebnis?
Nein, das Ergebnis überrascht mich zunächst einmal nicht. Ich muss aber doch sagen, dass man das ein Stück weit differenzierter betrachten muss. Digitalisierung ist ja so ein vielschichtiges Phänomen, dass man eigentlich gar keine allgemeingültigen Aussagen darüber treffen kann, ob dadurch Stress zu oder abnimmt. Wenn wir uns mal die Arbeitswelt anschauen, dann kann Digitalisierung eben alles bedeuten. Was Sie gerade auch skizziert haben, jetzt während der Corona-Pandemie hatten wir einen deutlichen Digitalisierungsschub im Bereich der IKT, im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien. Arbeit musste virtuell stattfinden, aus dem Homeoffice, um eben Kontakte auch zu vermeiden. Allerdings ist das eben nicht alles. Digitalisierung bedeutet natürlich noch viel mehr. Die Arbeit auch mit künstlicher Intelligenz und Algorithmen, das Zurückgreifen und die Zusammenarbeit auch mit robotischen Systemen. Also insofern kann man so allgemeingültige Aussagen da eigentlich ganz schwer treffen.
Jetzt haben Sie mit Ihrer Forschungsgruppe Wandel der Arbeit natürlich auch seit Jahren schon Studien zu diesem Thema gemacht. Zu welchen Ergebnissen kommen Sie mit Ihren Studien?
Ja, wir betrachten in der Bundesanstalt ja schon seit einiger Zeit auch den technologischen Wandel, wie ich ihn lieber nenne, als die Digitalisierung, weil die Digitalisierung ist ja quasi nur ein Schritt in einer permanenten technologischen Veränderung, in der wir uns in der Arbeitswelt befinden. Und wenn wir uns die Digitalisierung anschauen, dann sehen wir eben ganz verschiedene Ergebnisse. Wir sehen allgemein schon, dass Digitalisierung ein Stück weit dazu beigetragen hat, dass die Arbeit schneller wird. Das ist im Grunde aber gar nicht insgesamt gestiegen, sondern Beschäftigte berichten, dass sie durch die Nutzung oder die Einführung neuer Technologien schneller arbeiten müssen und dass sie das auch belastet.
Belastung führt zu dem sogenannten Dysstress, dem ungesunden Stress, der auf Dauer dann natürlich krank macht. Die Frage, die sich da stellt, wie lässt sich das verhindern? Welche Prävention ist notwendig und vor allem, wer ist da in der Pflicht? Der Arbeitnehmer selber oder der Arbeitgeber?
Ja, an der Stelle muss man ganz klar sagen, für den Arbeitsschutz und auch für eben die Gesundheitsförderung bei der Arbeit ist der Arbeitgeber in der Verantwortung. Er muss also die Arbeit so gestalten, dass sie uns nicht krank macht und im Gegenteil eigentlich sogar gesundheitsförderlich gestaltet, also dass wir durch die Arbeit vielleicht auch Sinn erleben und auch eben unsere Gesundheit sich möglicherweise auch verbessert. Das klappt im Grunde auch ganz gut. Im Durchschnitt sind Beschäftigte gesünder als Menschen, die keinen Job haben. Allerdings gibt es da natürlich auch einige Stellschrauben und die sind eben nicht nur im klassischen Arbeitsschutz, sage ich jetzt mal, wenn vor die Maschine eine Scheibe gestellt wird, dass ich nicht reingreife und mir der Roboter meinen Arm abreißt, sondern da geht es ganz viel auch um die Arbeitsorganisation.
Und wer sitzt da an den Stellschrauben?
Wir finden in unseren Studien die Stellschraube, dass es eigentlich oft die Führungskräfte sind. Also dass die Führungskräfte ganz viel Verantwortung dafür tragen, ob Arbeit gut gestaltet ist und eben auch Stress ja nur positiv wahrgenommen wird, aber eben nicht zu einem negativen Stress führt. Im Grunde ist es im Arbeitsschutz so, dass wir sagen, Verhältnisprävention zuerst und dann erst Verhaltensprävention.
Und das heißt?
Ja, das heißt im Grunde, dass Arbeit erst gestaltet werden soll, bevor man Mitarbeiter schult, dass sie sich auch gesundheitsbewusst verhalten. Dafür sind vor allem auch die Führungskräfte verantwortlich. Und Führungskräfte haben da eigentlich auch zwei Funktionen. Einerseits sind sie direkt dafür verantwortlich, ja auch zu reagieren, Gefahren auszuräumen, sie zu sehen und dann eben die Arbeit und Arbeitsplatz auch zu gestalten. Andererseits haben Führungskräfte auch eine Vorbildfunktion. Das heißt also, wenn ich als Führungskraft meine Mitarbeitenden auch ein gesundes Verhalten vorlebe, dann wird das in gewisser Weise auch nachgeahmt. Das geht zum Beispiel so weit, dass ich vielleicht abends um 9 Uhr keine E-Mail mehr rausschicke, sondern warte bis morgen um 8, dass die E-Mail rausgehen kann.
Also eine souveräne Digitalkompetenz von Führungskräften ist gefragt. Aber Sie sprachen es schon an, natürlich kann, muss, sollte der Arbeitnehmer selber auch etwas präventiv tun im Eigeninteresse. Seit Beginn von Corona kursieren bereits Tipps, wie das gelingen kann. Haben Sie für uns noch einmal eine kleine Zusammenfassung zum Schluss?
Ja, was man selbst tun kann, ist im Endeffekt der Entgrenzung vorbeugen. Also wenn man zu Hause arbeitet, dann verschwimmen natürlich Privat- und Berufsleben immer in gewisser Weise. Aber eine möglichst räumliche Trennung des Arbeitsplatzes auch vom privaten Leben, die kann natürlich dazu beitragen. Nicht nur, dass man vielleicht dann auch in Ruhe und ungestört arbeiten kann, sondern eben auch besser abschalten kann von der Arbeit.
Digitalisierungsstress im Beruf, wie kann dem von verschiedensten Seiten her vorgebeugt werden? Informationen von Dr. Anita Tisch, Leiterin der Forschungsgruppe Wandel der Arbeit bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Danke Ihnen, Frau Tisch.
Ja, tschüss, schönen Tag noch.
Wie groß ist das Interesse der Deutschen an einer Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit? Am Holocaust-Gedenktag gibt es darauf zwei Antworten. Zum einen spricht da eine Zahl von dieser Woche für sich. 5,6 Millionen Mal und damit von mindestens 5,6 Millionen Menschen wurde das TV-Historiendrama Wannsee-Konferenz eingeschaltet. Darin geht es um die unfassbare Planung des Massenmords an den Juden. Und die andere Zahl liefert die Memo-Jugendstudie der Universität Bielefeld. Derzufolge finden es mehr als 3/4 der jungen Menschen in Deutschland wichtig, sich mit Nationalsozialismus und Holocaust auseinanderzusetzen. Andererseits aber nimmt offen gezeigte Judenfeindlichkeit in Deutschland zu, wie die Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus wieder feststellen. Wie können Schulen und außerschulische Projekte hier gegensteuern? Mirjam Steger hat recherchiert und sich zunächst einmal bei Schülerinnen und Schülern umgehört, ob sie persönlich schon einmal judenfeindliche Sprüche oder Beleidigungen gehört haben.
Ja, halt zum Beispiel, lass mal eine Nummer tätowieren oder so.
Vergasung und so, halt in die Richtung von Hitler damals und so. Der hat sich über die Juden lustig gemacht, irgendwie, als die Juden vergast wurden oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
Ich habe schon mal gehört, so, dass Juden scheiße sind, ekelhaft und dann meinte ich, das geht nicht. Da bin ich einfach hingegangen, habe gesagt, nein, stopp, es ist eine normale Religion. Und dann hat er damit aufgehört.
Katrin Borges-Postulka ist Schulleiterin der Gerd-Rolfs-Oberschule im Bremer Stadtteil Fegesack. Sie kennt das Problem.
Also diese Beschimpfung, du Jude, auch in der kurzen Pause auf dem Schulhof. Das haben wir beobachtet.
Offene antisemitische Äußerungen kämen ihr allerdings selten zu Ohren. Sie erinnere sich an eine Diskussion in der Klasse, wo antisemitische Stereotypen sichtbar wurden.
Wir haben in der Vergangenheit klassische Lektüre, damals war es Friedrich, in Jahrgang 6, erlebt, dass auch Schülerinnen und Schüler mit deutschem Hintergrund bei der Diskussion darüber, was Juden eigentlich sind, was das bedeutet, alte Vorurteile nannten, wie zum Beispiel, die sind alle reich. Also das sind dann Momente, wo offenkundig wird, was in der deutschen Gesellschaft noch so schlummert. Gleichzeitig haben wir damals schon gemerkt, dass Schülerinnen und Schüler mit muslimischem Hintergrund nichts wissen über andere Religionen, was natürlich ein gefundenes Einfallstor ist für Vorurteile, die dann über große Satellitenschüsseln zum Beispiel in die Familien gebracht werden.
Katrin Borges-Postulka ist aufgefallen, dass manche Lehrkräfte nicht so recht wissen, wie sie sich verhalten sollen.
Dass sie teilweise Themen wie Israel oder Diskussionen auch jetzt mit den Impfungen eher vermeiden, weil sie wissen, dass Schülerinnen und Schüler mit einem bestimmten Hintergrund vorzugsweise natürlich dann sofort in Klischees verfallen. Und das sehe ich schon, das ist sicherlich problematisch.
Darin sieht auch der Duisburger Pädagoge und Buchautor Burak Yilmaz ein Problem, der unter anderem Workshops gegen Antisemitismus konzipiert hat. An vielen Schulen herrsche große Ratlosigkeit, wenn zum Beispiel Hakenkreuzschmierereien auftauchen. Dabei sei es wichtig, das nicht zu ignorieren.
Am besten ist es, wenn man eben offensiv an die Sache rangeht, wenn man proaktiv danach sucht, wo haben wir hier an der Schule ein Problem mit Antisemitismus oder Rassismus, das auch transparent macht und vor allem auch Jugendlichen, also vor allem Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gibt, an diesen Konzepten mitzuarbeiten. Weil sie kann man ja auch als MultiplikatorInnen ausbilden, also weil sie dann zum Beispiel auf dem Schulhof noch mal anders agieren können, als jetzt zum Beispiel ein Lehrer oder eine Lehrerin.
Burak Yilmaz ist Sohn türkisch-kurdischer Eingewanderter. Er studierte Germanistik und Anglistik auf Lehramt und arbeitete schon während seines Studiums in einem Jugendzentrum. Als eines Tages nach einer Anti-Israel-Demo ein paar Jugendliche mit einem Hitlergruß das Jugendzentrum betraten, warf er sie kurzerhand hinaus. Es kamen aber auch andere Jugendliche ins Jugendzentrum, die Lehrkräfte von einer Gedenkstättenfahrt ausgeschlossen hatten.
Weil die Lehrkräfte gesagt haben, ja, so ganz pauschal, das sind Muslime, die sind auf jeden Fall antisemitisch, die werden sich in der Gedenkstätte daneben verhalten.
Das war der Anfang seines Projektes Junge Muslime in Auschwitz, wo Yilmaz begann, Fahrten nach Auschwitz zu organisieren. Der erste Gedenkstättenbesuch mit den Jugendlichen war auch für ihn etwas Besonderes. Vor allem, weil eine israelische Besuchergruppe da war, mit der die Jugendlichen dann ins Gespräch gekommen waren. Begegnungen wie diese, davon ist Burak Yilmaz überzeugt, können Vorurteile und antisemitische Haltungen verändern, die bei arabisch- oder türkischstämmigen Jugendlichen oft zu finden sind. Denn
gerade in den sozialen Medien wird eigentlich ein sehr einseitiges Bild des Nahostkonfliktes kreiert. Also ganz klare Täter-Opfer-Zuschreibungen, das spielt eine große Rolle. Dann emotionalisierende Videos und das sind einfach so Videos, die einfach aufstacheln, die halt Hass erzeugen. Es kann auch eine Rolle spielen, dass zum Beispiel in einigen türkischen Serien der Böse immer der Jude ist.
Burak Yilmaz, der im Jahr 2018 für sein Engagement gegen Antisemitismus von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz verliehen bekam, betont aber, dass Antisemitismus in allen gesellschaftlichen Schichten und politischen Lagern vorkomme.
Wir kommen eigentlich in so eine Falle, wenn wir so ein Antisemitismus-Ranking machen, indem wir sagen, dieser Antisemitismus ist schlimmer als der andere. Es geht eigentlich darum, dass wir unsere Empörung daran festmachen müssen, dass sich jemand antisemitisch äußert und nicht wer sich antisemitisch äußert.
Also kein Ranking auf der Negativäußerungsskala. Das sollte es auch bei einem anderen Thema geben, bei rassistischen und diskriminierenden Äußerungen an Schulen. Denn klar ist, dass Diskriminierung einen nachhaltig negativen Einfluss auf Schul- und Bildungskarrieren und auch auf das Wohlbefinden von Mitmenschen hat. Gibt es im deutschen Bildungssystem einen wirksamen Schutz von Schülerinnen und Schülern vor Diskriminierung? Nein, so jedenfalls ist die Erfahrung der Berliner Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz an Schulen, kurz ADAS. Zwar haben Schulen je nach Bundesland spezielle Anlaufstellen eingerichtet, etwa Vertrauenslehrer oder auch die Schulleitung, die sich kümmern, aber nicht immer werde Beobachtungen oder Vorwürfen ausreichend nachgegangen. Deshalb fordert ADAS jetzt die Kultusministerkonferenz zum Handeln auf. Der Appell wird unterstützt von Dutzenden Bildungsexperten und Expertinnen aus allen Teilen der Republik. Heute Morgen wurde er an die KMK übermittelt. Axel Schröder hat die Einzelheiten für uns und der hat von einer Schülerin erfahren, wie wichtig ein wirksamer Diskriminierungsschutz ist.
Die 17-jährige Amelie Haffer erinnert sich noch gut an ihren Start ins 11. Schuljahr. Ihr neuer Klassenlehrer wollte von den Schülerinnen und Schülern wissen, wie haltet ihr es mit dem N-Wort? Er selbst sprach es aus, wieder und wieder, als sei es nicht der Rede wert. Amelie als einzige Schülerin of Color war schockiert.
Ich saß in dem Moment, wo er es gesagt hat, an meinem Platz und habe gemerkt, okay, ich gerate gerade sehr in Panik. Ich finde es einfach nicht okay, wenn du als Autoritätsperson im Unterricht, jemand, der uns eigentlich bilden sollte, SchülerInnen in solche Situationen bringst.
Ihr Lehrer machte sich lustig. Der Begriff N-Wort sei doch Blödsinn, denn es gäbe ja auch andere Wörter mit diesem Anfangsbuchstaben, zum Beispiel Nigeria. Amelie suchte und fand Hilfe bei ADAS, bei der Berliner Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz an Schulen.
Das ist halt irgendwie wichtig, dann auch Leute zu haben, die dir das Gefühl geben, du hast ein Recht darauf, verletzt zu sein, du hast ein Recht darauf, das nicht okay zu finden und dich dafür einzusetzen und was zu tun, damit du dich wohlfühlst.
Die Berliner Anlaufstelle ADAS startete 2016 als Pilotprojekt. Heute bekommt das vierköpfige ADAS-Team jede Woche rund 3 neue Anfragen. Die Finanzierung übernimmt das Land Berlin. Geleitet wird die Anlaufstelle von Aliye Yegane. Sie erklärt, warum es so wichtig ist, überall in Deutschland externe, mit den Besonderheiten des Schulbetriebs vertraute Antidiskriminierungsstellen zu schaffen.
Die Erfahrung zeigt, dass häufig, ich will jetzt nicht sagen immer, es gibt bestimmt auch Situationen, wo es funktioniert, aber die betroffene Person da nicht weiterkommen.
Auch wenn es an den Schulen engagierte Vertrauenslehrerinnen und Lehrer gibt, hätten diese nicht immer Erfahrungen mit den Besonderheiten von Diskriminierungen aufgrund von Hautfarbe, Glauben oder einer Behinderung. Dazu komme, sagt Aliye Yegane, dass Vertrauenslehrerinnen und Lehrer immer auch in Loyalitätskonflikte geraten können, wenn es Beschwerden über die eigenen Kolleginnen und Kollegen gibt.
Bei uns in der Beratung machen 70% der Fälle Diskriminierung, die von Lehrkräften oder sogar Schulleitungen ausgehen, aus. Und da ist es wichtig, dass eine Beratungsstelle extern ist, also nicht weisungsgebunden in der Schulverwaltung.
Zwar gäbe es in vielen Bundesländern schon heute externe Antidiskriminierungsstellen, oft liege deren Fokus aber nicht auf dem schulischen Bereich. Bei der spezialisierten Berliner Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz an Schulen gäbe es dagegen schon einen großen Erfahrungsschatz beim Thema Schulen.
Das haben wir auch über die Jahre aufgebaut, mit wem wann es sinnvoll ist zu sprechen, wen auch in der Beratungsstruktur der Schulen selber, wer da reingeholt werden muss.
In einem Appell an die KMK, an die Konferenz der Kultusministerinnen und Minister, fordert ADAS, externe Stellen wie die ihrige bundesweit einzuführen, flankiert durch Gesetze wie das Berliner Antidiskriminierungsgesetz. Dazu gehöre, dass Schulen Antidiskriminierungsbeauftragte einsetzen und das Lehrpersonal durch Weiterbildungen für das Thema sensibilisieren. Rund 150 Bildungsexpertinnen und Experten, Initiativen, Vereine, aber auch Lehrerinnen und Lehrer haben den Appell unterzeichnet, der an die KMK verschickt wurde. Deren Vorsitzende, die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien, CDU, geht auf Nachfrage des Deutschlandfunks nicht auf den ADAS-Appell ein. Sie verweist stattdessen auf die bestehenden Beratungs- und Unterstützungsstrukturen in den Bundesländern. Und schon heute, so Prien, gäbe es entsprechende Weiterbildungsprogramme für die Lehrerschaft.
Wir haben zu Beginn der Sendung über den Digitalisierungsstress im Beruf gesprochen, der durch die vielen digitalen Tools entsteht, mit denen wir täglich arbeiten. Manche Berufe haben Stress, weil sie nicht entsprechende Tools besitzen. Und dazu gehörten, zu Beginn der Pandemie zumindest, ganz klar die Lehrer. Erst ein knappes Jahr nach Beginn der Pandemie, in der Zeit, in der wirklich alle Schüler und Lehrkräfte im Lockdown waren, beschloss der Bund endlich, dass die Lehrer Laptops bekommen sollten. Dienstliche, versteht sich. Dafür überwies der Bund den Ländern 500 Millionen Euro. Hat das Nachrüstprogramm funktioniert? Manfred Götzke hat ein Jahr nach dem Start nachgefragt, ob jetzt alle Lehrerinnen und Lehrer mit Dienstlaptops vernünftig arbeiten können. In Berlin, wo er recherchierte, gibt es Grund, sich endlich mal zu loben, findet der neue Staatssekretär, der für die Digitalisierung im Bildungssektor zuständig ist, Aziz Bozkurt.
Wir haben jetzt allen Kollegen Geräte übergeben können, damit sie das im Unterricht nutzen können. Und das war doch eine beträchtliche Personenzahl, die wir da versorgen konnten. Gerade immer vor dem Hintergrund, dass die Knappheit von Chips auf dem Weltmarkt und so weiter ja auch immer wieder thematisiert werden, sind das mit über 43.000 Geräten schon eine enorme Leistung gewesen.
Schon seit ein paar Wochen hat inzwischen tatsächlich jede Lehrerin, jeder Lehrer in Berlin einen Laptop auf dem heimischen Schreibtisch stehen. Bald haben auch alle Lehrer Geräte, mit denen sie etwas anfangen können, sagt Boskurt.
Wir haben einmal gesammelt, was die Schulen aktuell schon nutzen und sind gerade dabei oder teilweise schon erledigt, eine Positivliste an Tools zu erstellen. Und dann kann das alles ohne Zutun der Lehrerschaft auf die Geräte ausgespielt werden. Und dann soll es am Ende natürlich so sein, dass der komplette Schulalltag IT-gestützt gestaltet werden kann.
Und genau daran, an der derzeit oft noch fehlenden Software, hapert es nach wie vor beim Lehrer-Laptop-Programm, sagt Luis Krüger, bildungspolitischer Sprecher der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus.
Die können einfach ein paar Dinge nicht, die dringend notwendig wären, beziehungsweise sind da nur bedingt auch Anwendungen drauf zu installieren.
Viele Lehrkräfte hätten ihre neuen schicken Dienst-Laptops als überteuerte Briefbeschwerer benutzt, weil einfach nicht die Programme drauf waren, die sie für ihre tägliche Arbeit im Unterricht benötigen.
Nutzen oft dann quasi einfach das Private, weil sie das mehr gewohnt sind, weil sie bei ihren privaten Geräten eben alle Dienste nutzen können, während das bei den zur Verfügung gestellten Geräten quasi nicht einfach alles installiert werden kann aus Datenschutzgründen und quasi alles einzeln genehmigt werden muss von der Senatsverwaltung. Und dann lassen manche Lehrkräfte das einfach quasi lieber liegen und nutzen doch ihr privates Gerät.
Oder sie nutzen die neuen Geräte lediglich für datenschutzrelevante Dinge wie Noten und Zeugnisse.
Es wurden halt erstmal ganz viele Geräte angeschafft, um quasi kurzfristig den Bedarf zu decken. Und jetzt brauchst du aber eigentlich einen Plan für die Zukunft, was man eben auch mit den Geräten macht, die jetzt da sind, weil natürlich macht es keinen Sinn, die jetzt einfach alle wegzuhauen. Und da muss man gucken, wie man die quasi ertüchtigt, damit die jetzt gut nutzbar sind. Und was müssen die eigentlich können, dass die eben auch am Ende von den Lehrkräften wirklich als sinnvoll und nutzbar angesehen werden.
Ende Januar 2021, also im Grunde ein Jahr nach Beginn der Pandemie, hat der Bund das Lehrer-Laptop-Programm aufgelegt und den Ländern dafür insgesamt 500 Millionen Euro überwiesen. Die meisten Bundesländer hätten daraufhin auch relativ zügig Geräte beschafft, sagt Tom Erdmann von der GEW Berlin. Doch die eigentliche Arbeit, also das Aufsetzen der Laptops, hat erst danach begonnen.
Das haben wir selber im Sommer letzten Jahres auch schon kritisiert, dass ganz schnell hier die Geräte ausgeliefert werden sollten, sie aber an vielen Stellen einfach nicht gebrauchstauglich waren. Also zum Beispiel konnten Kolleginnen und Kollegen ihren heimischen Drucker nicht anschließen. Die mussten dann quasi, wenn sie was vom Gerät auf Papier bringen wollten, mussten sie dann den Laptop auf den Kopierer legen, um dann Kopien zu machen, um es mal bildlich darzustellen. Da ist inzwischen vieles behoben worden.
Es hat schon eine gewisse Ironie. Als fast überall Distanz- oder Wechselunterricht herrschte, also bis zu den Sommerferien 2021, haben die meisten Lehrkräfte, so vorhanden, mit ihren privaten Geräten arbeiten müssen. Jetzt, wo längst wieder Präsenz Standard ist, haben zumindest die Lehrer in Berlin voll ausgestattete Dienstgeräte, die sie auch behalten dürfen, sagt Grünpolitiker Krüger. Dabei schneidet Berlin gemeinsam mit Bayern und NRW noch am besten ab, was die Beschaffung der Dienstlaptops angeht. In vielen Bundesländern ist lediglich ein Bruchteil der Lehrerschaft mit den Geräten ausgestattet worden, sagt Udo Beckmann, Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung.
Wenn man der Politik ja glauben darf, dann hat die Öffentlichkeit ja den Eindruck, alle Lehrer bundesweit sind inzwischen mit Laptops ausgestattet. Dies ist mitnichten so. Wir stellen fest, dass es Länder gibt, in denen noch weniger als ein Viertel der Lehrkräfte inzwischen sogenannte Dienstlaptops haben. Zum Beispiel habe ich es gehört aus Sachsen und aus Schleswig-Holstein.
Ihn ärgert, dass von der Politik ein völlig falscher Eindruck erweckt werde.
Dass hier wieder durch die Politik eine Erwartungshaltung geschürt wird in der Öffentlichkeit. Also die Lehrer sind verseucht, jetzt kann es losgehen. Aber selbst wenn die Lehrer verseucht sind, gibt es ja noch ganz andere Probleme, die hinzukommen.
In Berlin hat die Politik noch das Problem Datenschutz auf der Liste. Die Berliner Datenschutzbeauftragte erstellt gerade eine Positivliste aller datenschutzrechtlich unbedenklichen Anwendungen. Außerdem seien Haftungsfragen noch nicht geklärt, sagt Gewerkschafter Erdmann.
Und da ist auch die Frage, wer haftet, wenn hier Datenschutzverstöße stattfinden, wenn zum Beispiel Schülerinnendaten irgendwo in Dritte geraten. Das ist überhaupt nicht geklärt und das kritisieren wir.
Aber sonst findet die notorisch senatskritische GEW kaum kritische Worte, wenn es um das Thema Lehrerlaptops geht.
Ja, und aus einem anderen Bundesland, aus dem Saarland, meldet man heute 70% Vollzug. Bis März sollen dort alle 9.400 Lehrkräfte mit Dienstlaptops arbeiten können. Nur 2 Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie. Das war's von Campus und Karriere. Ein Blick in die Bildungswelt heute mit Thekla Jahn.